Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Wir stehen vor Trumps zweiter Amtszeit und weinen der gescheiterten deutschen Fortschrittskoalition inzwischen keine Träne mehr nach. Doch sind wir auch gerüstet für das, was kommt? Um das zu klären, habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, Clemens Fußt. Ich bin Heike Bangert und spreche mit dem Chef des IFO-Instituts über eine Neudefinition der Zeitenwende, Vertrauensverluste in die Politik und darüber, ob es sich nicht nur die Politiker, sondern ob es sich auch die Ökonomen manchmal etwas zu einfach machen. Herr Fußt, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit haben. Ich bin bei Ihnen im Institut. Danke, dass ich kommen durfte und danke, dass Sie Zeit haben für Focus Money Talks.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Herr Fußt, diese Woche gibt es eine Reihe von Themen, über die wir sprechen müssen. Das ist ja ganz klar. Wir hatten gesehen den Durchmarsch von Donald Trump in den USA. Wir haben den Bruch der Ampelregierung gesehen, das alles in einer Woche, letztlich irgendwie an einem Tag. Waren Sie denn überrascht oder überraschte Sie das nicht?
Ich glaube, dass Donald Trump gewinnen würde. Das war immer eine Möglichkeit, wenn es nicht sogar wahrscheinlich war. Das war jetzt nicht überraschend. Dass die Ampel auseinanderfällt, war auch nicht überraschend. Aber dass beides an einem Tag passiert, das war schon sehr überraschend. Damit habe ich jedenfalls nicht gerechnet.
Die ganze Zeit hatten wir von einer Zeitenwende gesprochen. Man könnte ja schon fast annehmen, die Zeitenwende hat sich mehr manifestiert in eben dieser Woche, mehr als sonst zuvor. Bedeutet das, diese Zeitenwende, also Transformation für die Wirtschaft hin auf geopolitische Veränderungen, demografische Herausforderungen, Klimawandel, müssen wir jetzt neu darüber nachdenken?
Ich denke ja, wir müssen neu darüber nachdenken und vertieft darüber nachdenken. Vor allem aber muss auch mal was passieren, es muss auch mal was umgesetzt werden. Denn wenn man ehrlich ist, dass der Ukraine-Krieg lange dauert, dass die Transformation der Wirtschaft gerade in Europa, der Strukturwandel schwierig wird, dass Donald Trump die Wahl gewinnt, das ist ja alles nicht überraschend. Und wir wissen seit längerer Zeit und diskutieren seit längerer Zeit, dass sich vieles ändern muss. Es passiert nur wenig und wir bekommen jedenfalls in der politischen Führung in Europa, ich beschränke das gar nicht auf Deutschland, es gibt keine überzeugenden Konzepte dafür. Also es ist höchste Zeit, dass wir politisch uns einigen, dass wir vernünftige Konzepte entwickeln, um diesen Herausforderungen zu begegnen und dass wir das Ganze dann auch umsetzen. Was wir derzeit erleben ist, denke ich eher, dass das Vertrauen in die politische Führung erschüttert ist, weil wir seit etwa 2016 wissen, seit der ersten Machtübernahme von Donald Trump, dass wir bestimmte Dinge ändern müssen in Europa. Es ist aber wirklich nichts geschehen. Und das ist das eigentlich Niederschmetternde.
Das wäre meine Frage gewesen. Ist Europa darauf vorbereitet, also jetzt eben auf die zweite Amtsübernahme?
Ich fürchte, wir erleben in Europa eine politische Führung, die im Grunde den Kopf in den Sand gesteckt hat und gehofft hat, dass Kamala Harris kommt und dass sie eine Politik verfolgt wie Joe Biden, also sehr pro-europäisch, transatlantisch. Und man hat sich eben nicht mit der Frage beschäftigt oder jedenfalls nicht nach außen erkennbar mit der Frage beschäftigt, was tun wir eigentlich, wenn Donald Trump gewinnt? Und wir hätten uns ja schon verändern müssen, eben seit der ersten Machtübernahme von Trump. Und dass das nicht passiert ist, das ist gravierend.
Sie sagten gerade eben Wunschdenken. Bedeutet das Zeitenwende eben auch, dass man die Realität mehr ins Auge fasst, dass man sich als Europa dem stellt und eine andere Richtung einschlägt?
Olaf Scholz hat ja diesen Begriff verwendet in Bezug auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Und damit hat er ja auch vollkommen recht gehabt. Das war eine Zeitenwende. Die hatte sich zwar schon angekündigt, im Grunde seit dem russischen Einmarsch auf die Krim. Auch das wollte man allerdings nicht wahrhaben. Nur war eben im Februar 2022 die Sache nicht mehr zu ignorieren. Das war auch eine Zeitenwende, aber der Kontext ist ja viel größer. Und der Kontext hat eben zu tun mit der Unselbstständigkeit Europas, mit der Unfähigkeit, strategisch zu handeln und mit der umfassenden Abhängigkeit von den USA. Und mit dieser Frage hat man sich einfach nicht beschäftigt. Im Grunde hätte man schon 2016 sagen müssen, das ist jetzt eine Zeitenwende und man hätte sich verändern müssen. Das ist aber nicht geschehen. Und auch seit dem Februar 2022 ist zwar viel über Zeitenwende geredet worden, aber passiert ist sehr wenig.
Der wirtschaftspolitische Kurs des erneut gewählten, muss man ja sagen, Präsidenten der USA, wie sehr schadet das der europäischen Wirtschaft? Wie sehr schadet das Europa? Natürlich, wie sehr schadet das Deutschland?
Zunächst mal entsteht ein erhebliches Maß an Unsicherheit, gerade für Europa. Es entstehen wirkliche Risiken für Europa. Das können wir nicht gebrauchen in der aktuellen Lage konjunktureller Schwäche und in der aktuellen Lage einer doch ziemlich großen Verunsicherung von Investoren. Was Trump genau tun will, wissen wir ja nicht wirklich und das gehört zu Trumps Strategie. Also Ambiguität ist eine bekannte Strategie. Man möchte nicht leicht auszurechnen sein für die andere Seite. Man muss aber davon ausgehen, dass Trump zum Beispiel Zölle einführt, also den internationalen Handel beschädigt. Man muss davon ausgehen, dass Trump uns unter Druck setzt, mehr für unsere eigene Verteidigung zu tun. Da hat er recht, muss man sagen. Das ist legitim, dass er sagt, es kann nicht sein, dass die USA weiterhin die Verteidigung Europas bezahlen. Man muss sagen, es gibt nicht notwendigerweise nur negative Auswirkungen. Es kann auch positive geben. Trump verfolgt ja selbst eine wirtschaftspolitische Strategie, die in mancher Hinsicht inkonsistent ist, weil er sagt, einerseits möchte er das US-Handelsdefizit verringern, andererseits möchte er die Schulden weiter ausdehnen und Steuern senken. Und das wird dazu führen, dass die Zinsen steigen, der US-Dollar aufwertet und eine Art Importsog entsteht, sodass wir vielleicht am Ende sogar mehr in die USA exportieren als bisher. Das kann man nicht ausschließen. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass viele Unternehmen doch damit rechnen, dass Trump es nicht akzeptieren wird, anders als in der letzten Trump-Legislaturperiode, als er vielleicht auch gar nicht handlungsfähig genug war. Dieses Mal könnte es doch dazu kommen, dass er Handelshemmnisse größerer Art errichtet gegen Europäern und er eben darauf setzt, dass viele Unternehmen nicht mehr aus Europa in die USA exportieren, sondern dort produzieren, dort investieren, dort produzieren und dass so eben dann tatsächlich dieses Außenhandelsdefizit zurückgeht. Also wir haben es, glaube ich, mit hohen Risiken zu tun. Es gibt auch ein paar Chancen. Vielleicht ist auch
genau, lassen Sie uns ganz kurz, dass ich einhake. Also lassen Sie uns ganz kurz genau da bleiben, was Sie gesagt haben. Er hatte ja ganz speziell die Automobilindustrie und da eben ganz speziell die deutsche Automobilindustrie adressiert. Ich glaube, eines war immer sehr deutlich. Man musste ihn tatsächlich beim Wort nehmen. Er hat viele Dinge, die er gesagt hat, hat er dann auch umgesetzt. Im Raum stehen, Sie hatten schon gesagt, Zölle. Im Raum stehen 20% Importzölle. 20% ist eine richtige Hausnummer und im Zusammenhang auch mit dem, dass eben Unternehmen tatsächlich ihre Produktion in den USA aufbauen sollten. Das ist ja schon teilweise geschehen, also mit der Automobilindustrie. Was glauben Sie, 20% Importzölle auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Drohung, dass man aus den europäischen Automobilanbietern US-Anbieter machen sollte? Das war, glaube ich, so ungefähr das gesagt.
Wir haben am IFO eine Studie gemacht zu den Wirkungen eines solchen 20% Zolls. Da kommt und eines 60% Zolls auf China. Auch das muss man einberechnen in dieser Gleichung, denn das Ganze führt dann ja zu wirklich globalen Handelsverschiebungen. Da kommt im Wesentlichen heraus, dass die deutschen Exporte in die USA um 15% sinken würden. Der Rückgang bei den Autos wäre noch stärker. Die Exporte insgesamt würden um 1,8% sinken. Man muss aber bedenken bei dieser Rechnung, das ist ein Szenario, da sind zwei Dinge nicht einberechnet. Nummer eins, eventuelle Gegenmaßnahmen von Europa. Also wenn Europa dann seinerseits Zölle auf die USA erheben würde und es vielleicht zu so einer Art Handelskrieg kommt, in dem man sich hochschaukelt, dann wird es deutlich schlimmer. Wenn man einberechnet, dass Trump ja auch fiskalpolitische Pläne hat, ich habe es schon erwähnt, mehr Schulden machen, Steuern senken, dann wird es vielleicht nicht so schlimm, weil dann der Dollar eben aufwerten könnte und eine Art Importzug entsteht. Beim letzten Mal hatten wir auch eine Kombination aus diesen beiden Dingen, also Zölle plus expansive Fiskalpolitik. Das Ergebnis war, dass das US-Außenhandelsdefizit in den letzten 4 Jahren Trump sich überhaupt nicht bewegt hat. Das könnte dieses Mal wieder so ausgehen, wenn es gut läuft. Es kann aber auch anders sein, weil Trump dieses Mal vorbereitet ist. Insofern muss man schon damit rechnen, dass uns das Ganze eher schaden wird.
Genau. Die Frage, wer sitzt am Ende am längeren Hebel?
Europa hat schon ein gewisses Drohpotenzial im Bereich der reinen Handelspolitik, weil amerikanische Unternehmen auch in Europa sehr viel Geld verdienen. Es gibt zwar ein Güterhandelsdefizit der Amerikaner mit den Europäern, aber im Bereich der Dienstleistungen und vor allem im Bereich der Primäreinkommen, also also Kapitaleinkommen, aber auch Lizenzen etwa, verdienen amerikanische Unternehmen in Europa viel Geld. Und Europa kann durchaus diese Unternehmen, diese Geschäfte unter Druck setzen. Und wenn das zutrifft, dass Donald Trump eben gerne in Business-Deals denkt, dann könnte es sein, dass er doch eher vermeidet, einen Handelskrieg mit den Europäern zu beginnen. Nicht in dieser Gleichung ist allerdings die sonstige Abhängigkeit der Europäer von den USA, insbesondere die komplette Abhängigkeit im militärischen Bereich, die komplette Abhängigkeit auch im digitalen Bereich. Wenn die Amerikaner wollen, wenn die Regierung Trump es will, kann sie im Grunde die Europäer zwingen, so zu handeln, wie Donald Trump das will. Das ist das Beunruhigende. In diese Situation haben wir uns selbst gebracht und damit müssen wir jetzt umgehen.
Ist denn der europäische Binnenmarkt nicht groß genug, oder ist das nicht ein Pfund, mit dem die EU oder Europa letztlich gegenwirken könnte?
Absolut, insbesondere, weil ja die amerikanischen Unternehmen in Industrien stark sind, die sehr fixkostenintensiv sind. Das heißt, die Gewinnmargen sind sehr hoch. Die müssen ja die Fixkosten mitfinanzieren. Amerikanische Digitalunternehmen vor allem verdienen in Europa viel Geld. Insofern schmerzt es sie besonders, wenn man den Binnenmarkt für sie verschließt oder wenn man Zölle erhebt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind eben in der Außen- und Sicherheitspolitik so abhängig von den USA, dass, wenn Donald Trump den Europäern sagen würde, ich erhebe Zölle und ihr erhebt keine Zölle, sonst stelle ich die Unterstützung der Ukraine ein oder ziehe mich zurück aus dem Schutz vor den Russen. Ich schütze euch nicht mehr vor den Russen, dann muss Europa nachgeben.
So was hat er ja schon gesagt, also so ähnlich zumindest in Bezug auf die Ukraine ist inzwischen auch so, dass andere Stimmen lauter werden, dass dieser Krieg beendet werden muss. Oder sollte auf einem anderen Weg als eben nur auf dem militärischen, und möglicherweise hallen seine Worte da auch schon nach?
Ja, das Problem ist nur, der Krieg wird nicht beendet, sondern Russland gewinnt. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt aussuchen können, ob der Krieg beendet wird, das wäre ja wunderbar, aber den Krieg auf nicht militärischem Wege beenden heißt derzeit Russland gewinnen lassen. Also das ist alles, was die Europäer tun können. Die Amerikaner könnten die Russen unter Druck setzen mit militärischen Mitteln und dann verhandeln. Aber wer keine militärische Macht hat, braucht nicht zu verhandeln. Da gibt es nichts zu verhandeln. Es gibt für die Europäer ja nichts zu verhandeln, weil sie keine Macht haben. Das ist das Problem.
Ging ein bisschen hoffnungslos. Ohne eine Lösung, gibt es irgendeine, die Sie anbieten könnten?
Für die Europäer nicht. Das zeigt eben, dass wir uns in eine Lage gebracht haben durch unsere Schwäche, dass wir komplett von den Amerikanern abhängig sind. Wir haben dem nichts entgegenzusetzen.
Also auch nicht in Bezug auf China? Das war ja letztlich der Dritte im Bunde, den man immer mit einbeziehen muss.
Das Verhältnis zu China spricht schon dafür, dass die Amerikaner interessiert sind, uns als Alliierte zu behalten. Das schon. Insofern würde ich auch nicht erwarten, dass Trump auf so radikale Weise gegen europäische Interessen verstößt, dass er zum Beispiel die Europäer erpresst und ihnen sagt, Leute, ihr erhebt keine Gegenzölle, wenn ich Zölle erhebe, sonst ziehe ich mich hier aus der Unterstützung der Ukraine zurück. Also so wird das wahrscheinlich nicht machen, weil er ein gewisses Interesse hat, uns als Alliierte in der Auseinandersetzung mit China zu behalten. Aber wir müssen sehen, dass wir in der Behandlung der Ukraine-Krise eben wirklich komplett von den Amerikanern abhängig sind und in diesem Sinne relativ wenig selbst gestalten können.
In einem hat er ja sehr deutlich schon gesagt, dass er sich wieder zurückziehen wird. Das ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist ja das zweite Mal, dass er das aufkündigen möchte. Was bedeutet das letztlich für die Wirtschaft und was bedeutet das natürlich für die Umwelt?
Ja, für den Klimaschutz ist das natürlich eine schlechte Nachricht. Es bedeutet für uns, dass wir die Anpassung an die Klimaerwärmung verstärken müssen, Investitionen in Anpassung. Wir erleben ja derzeit, dass sehr viele Hochwasserschäden entstehen und es sind große Anstrengungen erforderlich. Wenn wir an den Straßenbau denken, wenn wir an Dämme denken, sind erhebliche Investitionen erforderlich, damit wir uns vor den Folgen der Klimaerwärmung, die kommen wird, schützen können. Das bedeutet für uns, dass wir erhebliche Ressourcen auf diesen Bereich konzentrieren müssen. Und das bedeutet, wir haben weniger Ressourcen zur Verfügung für eigene Dekarbonisierung und wir haben weniger Ressourcen zur Verfügung für andere Investitionen in Infrastruktur, in die Steigerung der Produktivität unserer eigenen Wirtschaft, in Wohnungsbau. Das heißt, wir werden dadurch unter Druck gesetzt, nicht kurzfristig. Das ist ja keine Sache, die kurzfristig wirkt, aber das Ganze wird die Klimaerwärmung natürlich letztlich beschleunigen. Und das bringt uns eben in die schwierige Lage, dass ein globales, wirksames globales Klimaabkommen noch weiter in die Ferne rückt. Nahe war das ja sowieso nie. Und ich denke, die hauptsächliche Antwort darauf muss sein, dass wir uns anstrengen, unsere Bevölkerung eben vor den Folgen des Klimaschutzes stärker zu schützen, soweit wir es eben können.
Ich erinnere mich, damals hatten viele amerikanische Unternehmen gesagt, egal wer auch immer austritt, sie würden in den Anstrengungen nicht nachlassen wollen, das zu implementieren zu mehr Nachhaltigkeit. Jetzt hat sich aber letztlich das Credo auch gedreht zu Ungunsten von ESG und Nachhaltigkeit. Denken Sie denn, dass Unternehmen jetzt anders darüber denken oder ist das so in deren Geschäftsmodelle implementiert, dass das, egal in welchem Abkommen man ist, dass es weiter gemacht wird?
Es gibt viele Unternehmen, die sich so positionieren, dass sie nicht anecken. Das heißt, wenn aus der Politik der Druck groß ist, Nachhaltigkeit zu einem großen Thema zu machen, das sehen wir, dann übernehmen das zumindest in ihrer Rhetorik auch viele Unternehmen. Es gibt außerdem schon, denke ich, einerseits unter Investoren, Aktionären und unter den Kunden vieler Projekte schon viele Menschen, die möchten nachhaltige Produkte haben, die möchten keine Produkte haben, bei denen Kinderarbeit vorkommt, die möchten keine Produkte haben, die mit starker Umweltverschmutzung einhergehen. Und ich glaube, soweit das der Fall ist, werden die Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit als Thema weitertreiben. Das wird weitergehen, aber es gibt eben ganz fundamentale Rahmenbedingungen, zum Beispiel welche Gebiete eröffnet man für Ölförderung, für Gasförderung. Wenn das ausgedehnt wird, dann ändert die Orientierung anderer Unternehmen daran wenig. Deshalb fürchte ich schon, dass diese Politikänderung durch Trump schon erhebliche Auswirkungen haben wird. Und eben insbesondere das Eindämmen der Treibhausgasemissionen, bei dem die Welt sowieso auf einem schrecklichen Weg ist und keinerlei oder fast keine Erfolge bislang vorzuweisen hat, in dem Sinne, dass es uns ja noch nicht mal gelungen ist, die CO2-Emissionen oder die Treibhausgasemissionen zu stabilisieren. Wir müssen sie auf Null senken. Es ist uns nicht mal gelungen, bislang auch nur den Anstieg zu vermeiden. Und das rückt jetzt in noch weitere Ferne. Also ich denke schon, dass das Ganze ein schwerer Schlag ist für den globalen Umweltschutz und Unternehmen allein werden das nicht kompensieren können.
Diese Transformation hat sich ja die Ampelregierung sehr auf die Fahnen geschrieben. Damit sind sie letztlich angetreten. Relativ wenig wurde umgesetzt. Viel wurde kaputtgeschlagen bis jetzt eben zum Bruch der Ampelkoalition. Was ist denn Ihrer Meinung nach, was war denn der Grund? Die Frage ist, hatte diese Regierung letztlich überhaupt eine Chance, das umzusetzen? Ich meine, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber die Situation, die war von Anfang an schwierig und dann wurde letztlich der Haushalt gekippt. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so geht's nicht. Also es war kein Geld da und es muss mehr Geld investiert werden. Genau. Und keiner hat auch allen Menschen erzählt, dass Transformation kostet.
Ist klar, diese Krise, diese schwere Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Ampel sehr stark beschäftigt. Und das Krisenmanagement, so ein Krisenmanagement lenkt immer ab von dem, was man eigentlich machen wollte.
Eigentlich haben die doch genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie eigentlich machen wollten. Also sie haben ja letztlich die Gasvorräte wieder angezapft. Sie sind nach Katar gefahren. Das war ja nun eigentlich nicht die Politik dessen irgendwie,
worüber sie gesprochen haben. Ja, das wollte man nicht. Man wollte ja weiter mit russischem Gas arbeiten und musste sich dann eben anderes Gas besorgen. Aber man war einfach auch von der politischen Aufmerksamkeit eben abgelenkt von diesen Plänen, die man gemacht hatte und musste einfach diese Krise adressieren. Und da muss man ja auch konzidieren, da hat ja die Ampel auch Erfolge vorzuweisen. Das hat man ja, verhindert, dass es zu einer schweren, oder verhindern können, dass es zu einer schweren Rezession kommt. Man hatte sicherlich auch Glück durch das Klima, durch die schwächere chinesische Wirtschaftsentwicklung und dadurch auch schwächere LNG-Nachfrage aus China. Aber man hat eben doch sehr schnell ja auch Terminals gebaut und diese Krise ordentlich gemanagt, sodass man durchkam. Richtig ist, dass man energiepolitisch ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen hat. Wir haben uns entschieden, die Kernkraftwerke zu schließen, die letzten, obwohl das ja eben eine klimaschützende Technologie ist. Wir haben uns dagegen entschieden, eigenes Gas zu fördern und verwenden stattdessen LNG, was das Klima viel stärker schädigt als selbstgefördertes Gas. Nichtsdestotrotz war die Ampel eben in einer schwierigen Krisensituation und da ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass man davon abgelenkt wird, eigene Pläne zu verwirklichen. Sicherlich hat die Ampel zwei Dinge gemacht, die ihr das Geschäft erschwert haben. Nummer eins, man hat sich auf eine sehr kleinteilige Klimapolitik verlegt, sehr kleinteilige Eingriffe, regulatorische Eingriffe, also ein Beispiel ist das Heizungsgesetz, während man als Ökonom eigentlich sagen würde, wenn das Ganze zu möglichst geringen Kosten ablaufen soll, dann sollte man sich eher auf einen CO2-Preis konzentrieren und technologieoffen sein und eben nicht so in die einzelnen Bereiche hineinregieren, sondern dann den Markt zu überlassen, wo CO2 eingespart wird. Und das Zweite, Sie haben es angesprochen, ist, dass man mit der Botschaft angetreten ist, Klimaschutz wäre ein Booster für die Wirtschaft. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, Wirtschaftsboom wie in den 50er oder 60er Jahren führen wegen der damit verbundenen hohen erforderlichen Investitionen. Und das ist ein ökonomischer Fehler, der ihm da unterlaufen ist. Der Unterschied ist, dass Dekarbonisierung vor allem bedeutet, Ersetzen von vorhandenen Produktionskapazitäten, Kohlekraftwerke, die im Prinzip funktionieren, zumachen, Windräder aufbauen. Wenn man Glück hat, hat man nach den Investitionen die gleiche Produktion wie vor der Investition. In den 50er oder 60er Jahren, die hohen Investitionen, das waren Erweiterungsinvestitionen, hat man neue, zusätzliche Produktionskapazitäten geschaffen und deshalb gab es auch Wachstum. Wenn man einfach nur Dinge ersetzt, also sein Haus abreißt und es genauso wieder aufbaut, dann fühlt man sich hinterher nicht reicher oder nicht wie in einem Wirtschaftsboom. Also das war der Analysefehler und deshalb hat man etwas versprochen, was man nicht einhalten kann, nämlich, dass Dekarbonisierung einen Boom bringt, dass unsere Konsummöglichkeiten erweitert werden, dass wir den Eindruck haben, wir haben ein höheres Wohlstandsniveau. Fakt ist, der Übergang zur Dekarbonisierung bedeutet, dass man erstmal verzichten muss in dieser Übergangszeit, weil man eben diese Ersatzinvestitionen tätigen muss und das ist teuer. Hinzu kommt ja übrigens noch, dass wir eben auch die Anpassungsinvestitionen brauchen. Auch das erweitert nicht unsere Konsumspielräume, weil wir damit nur Schäden eindämmen, verhindern. Auch das ist eine teure und unangenehme Angelegenheit und darauf hat man die Bevölkerung überhaupt nicht vorbereitet.
Einige haben auf Effizienz Gewinne, zumindest hingewiesen, dass möglicherweise, wenn Energie eingespart werden könnte, dann auch Kosten eingespart werden, möglicherweise das dann eben zu einer höheren Effizienz führen könnte und zu mehr Produktivität. Möglich?
Ja, das betrifft aber die Zeit nach dieser Umstellung. Also wenn man all diesen großen Aufwand getätigt hat und eben keine Kohlekraftwerke mehr hat, sondern die ersetzt hat durch Windräder, künftig hat man dann eine Energie, die unter bestimmten Umständen reichlich vorhanden und billig ist. Nur so richtig billig wird es auch nicht, weil die Systemkosten eben hoch sind. Erneuerbare Energien schwanken und sie müssen deshalb ersetzt werden durch riesige Speicherkapazitäten, die es nicht gibt und die extrem teuer sind, sodass die Systemkosten am Ende höher sind als die Befürworter von erneuerbaren Energien. Das suggerieren, indem sie sagen, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Auch da hat man die Bevölkerung so ein bisschen in die Irre geführt. Wir brauchen eben zum Beispiel, wir müssen permanent Kraftwerke zusätzlich vorhalten. Also wir müssen eine Doppelstruktur vorhalten in gewissem Umfang, damit die, wenn eben die Sonne nicht scheint und wenn der Wind mal nicht weht, also in den berühmten Dunkelflauten, damit wir da noch Strom haben. Dafür brauchen wir eben riesige Batteriespeicher, dafür brauchen wir Wasserstoffkraftwerke. Das sind alles Dinge, die wir nicht haben.
Würden Sie sagen, es ist gescheitert? Oder würden Sie sagen, es dauert einfach?
Das ist nicht gescheitert, sondern das ist schlecht gemanagt, schlecht kommuniziert und ja, es dauert. Es ist möglich, die Vision eines dekarbonisierten Energiesystems ist ja eine positive Vision. Es gibt ja beispielsweise erhebliche Vorteile, auch jenseits des Klimaschutzes. Wenn wir mal an Luftverschmutzung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe denken, da hat ein dekarbonisiertes Energiesystem erhebliche Vorteile, jetzt rein vom Gesundheitsschutz her. Also so ein System hat Vorteile, aber im Übergang bis bei der Errichtung dieses Systems hat man eben sehr hohe Kosten. Und wir müssen bedenken, ob es wirklich in der Praxis in einem Industrieland, in dem nicht besonders viel die Sonne scheint und auch nicht besonders stark der Wind weht wie in Deutschland, ob das Ganze da funktioniert, das ist eben eine Frage. Die Idee ist ja, dass wir die Lücken quasi auffüllen mit grünem Wasserstoff, der auch noch importiert wird. Das ist alles Zukunftsmusik, das sind alles Dinge, die es nicht gibt und von denen kein Mensch weiß, ob sie jemals funktionieren werden. Es ist, denke ich, ein sympathisches Ziel, das mit aller Kraft zu verfolgen. Aber man sollte der Bevölkerung nicht weismachen, dass das ohne erheblichen Verzicht vor sich geht. Das klappt nicht.
Zumal nicht in einer Zeit, wo das Geld offensichtlich knapper ist, ja?
Ja, in der Tat, es ist ein riesiger Kraftakt und wenn man das schaffen will, dann muss man produktiv sein, dann sollte man nicht in einer Situation sein, in der auch der Rest der Wirtschaft schwach ist, sonst wird es umso schwerer. Man muss auch eben bei der Gestaltung, beim Management dieses Übergangs darauf achten, dass die Kosten jetzt nicht noch höher sind als unvermeidlich und deshalb ist es ja so wichtig, darauf zu setzen, dass man einen CO2-Preis hat und man im Grunde sonst auf Detailziele verzichtet. Dann wird es eben billiger, als wenn man jetzt im Detail vorschreibt, wie viel jeder Sektor einzusparen hat oder wenn man im Detail vorschreibt, wer muss seine Heizung auswechseln, wer muss wie seine Energieversorgung gestalten. Also je kleinteiliger man da eingreift, desto teurer wird es. Es gibt ja Leute, die allen Ernstes glauben, ein CO2-Preis wäre teuer und wäre deshalb politisch nicht tragbar. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Was teuer ist, sind eben diese kleinteiligen Eingriffe. Das haben wir gespürt beim Heizungsgesetz, dass das die Bevölkerung das nicht akzeptiert hat. Das liegt einfach daran, dass es eine sehr teure und ineffiziente Operation ist.
Genau, wir haben ja sehr lange jetzt über die Heizung geredet, aber es gibt ja noch mehr Probleme. Das ist die Infrastruktur, die Heizung mal ausgenommen, mangelnde Digitalisierung, Rückschritte bei der Bildung, keine Fortschritte beim Abbau der Bürokratie, teure Energiekosten hatten wir. Also die Liste ist total lang. Und die Frage ist natürlich, wie konnte es zu solchen Versäumnissen kommen? Und welche von denen würden Sie jetzt sagen, müssten als erstes angegangen werden?
Ja, wir hatten eben in den, sagen wir, bis 2018 oder 2019 eine Wirtschaft, die gut funktioniert hat. Immer wachsende Beschäftigung, ordentliche Wachstumsraten. Und in der Situation hat man sich wenig Gedanken über die Zukunft gemacht. Man müsste ja eigentlich diese guten Jahre nutzen, um für die Zukunft vorzusorgen. Denn in schlechten Jahren fällt das schwer, aber das hat nicht funktioniert. Da hat man andere Dinge gedacht. Da hat man sich sehr darauf konzentriert, sozusagen Wohltaten zu verteilen und sich sehr auf den Ausbau des Sozialstaats, auf die Erfindung neuer Sozialleistungen konzentriert und wenig für die Zukunft investiert. Und das muss sich jetzt ändern. Ich denke, es reicht nicht, wenn wir jetzt sagen, die Digitalisierung ist jetzt besonders wichtig oder die Digitalisierung von Netzen oder der Netzausbau ist besonders wichtig, sondern wir müssen all diese Dinge angehen, weil sie miteinander zu tun haben. Wir werden beispielsweise die Energiewende nicht hinbekommen, wenn wir nicht die Strommarktordnung ändern und verstärkt mit Smart Meters, also einer intelligenten Steuerung dieser Netze, operieren. Die große Herausforderung besteht darin, auf intelligente Weise Regulierungen und Marktmechanismen zu verbinden. Davon sind wir derzeit weit entfernt. Wir haben mehr einen planwirtschaftlichen Zugang zur Energiewende. Also wir brauchen Netzausbau und Digitalisierung zugleich. Wir brauchen natürlich auch eine Sanierung unserer Infrastruktur von der Bahn über Autobahnen. Und ich denke, es ist nicht gut zu sagen, wir lassen das eine. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf Teilaspekte. Was wir eher brauchen, ist so eine Art Gesamtstrategie, wie wir die Produktivität der Wirtschaft wieder steigern und zu Wachstum zurückkommen.
Wenn wir auf die Gesamtwirtschaft blicken, dann sehen wir ja, die deutsche Wirtschaft ist in der Krise seit langem. Das müssen wir jetzt gar nicht mehr adressieren. Das einzige Exportmodell hat ausgedient. Die Frage ist, Sie sagten gerade schon, wie kommen wir aus der Sackgasse wieder raus? Das ist tatsächlich, indem wir ganz offensichtlich selber die Defizite aufarbeiten.
Genau, wir müssen die Defizite aufarbeiten und wir müssen entscheiden, wie wir auf die Veränderung um uns herum reagieren wollen. Ich glaube nicht, dass das Exportmodell Deutschland ausgedient hat. Ganz im Gegenteil. Wir müssen daran arbeiten, dass wir diese Stärke, die wir haben, die wir immer noch haben, dass unsere Unternehmen exportstark sind, wie wir die erhalten können und wie wir dem weiter Raum geben können. Wie kriegen wir das hin? Das ist eigentlich nicht schwierig. Wir müssen einmal in Europa auf unsere eigenen Stärken gucken. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Die politische Führung in Europa hat sich in den letzten 5 Jahren mit allen möglichen Dingen beschäftigt, aber nicht mit dem europäischen Binnenmarkt, der eigentlich ihr Kerngeschäft ist. Wir haben hier am IFO-Institut eine Studie, die zeigt, wenn wir die Handelshemmnisse, die wir haben innerhalb der EU bei den Dienstleistungen um 25% reduzieren würden, dann würde die Wertschöpfung um 350 Milliarden pro Jahr zunehmen. Das zeigt die Potenziale, die wir selber haben. Die europäische Politik hat sich aber mehr gekümmert um das kleinteilige Regulieren, das Verhängen irgendwelcher Berichtspflichten, aber nicht um ihre Kernaufgabe. Die andere Kernaufgabe wäre das Abschließen von Handelsabkommen mit Drittländern. Auch da ist nicht geleistet worden, sondern man fährt nach Brasilien und predigt den Brasilianern, wie sie ihre Sozialpolitik zu gestalten haben. Was dann mit der verständlichen Antwort bedacht wurde, dass Brasilien auch eine Demokratie ist und dass sie nicht darauf gewartet haben, dass die ehemaligen kolonialen Mächte ihnen erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Also wir müssen die Art und Weise, in der wir Wirtschaftspolitik machen, fundamental ändern, damit wir vorankommen. Aber wir können das und all das dient ja der Aufrechterhaltung einer unserer großen Stärken und das ist das Exportieren. Das müssen wir unbedingt aufrechterhalten. Wir müssen aber viele andere Defizite angehen. Wir haben es schon angesprochen. Wir lassen unsere Infrastruktur verfallen. Die Erhöhung der Renten ist uns wichtiger als die Bildung. Die Erhöhung der Renten ist uns wichtiger als die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Wenn wir so weitermachen, werden wir nicht zu Wachstum zurückkehren. Also das müssen wir verändern.
Was dürfte der Grund sein, dass Sie sagen, es wird nur im kleinteiligen werden Hemmnisse aufgebaut, anstatt abgebaut. Warum funktioniert diese Zusammenarbeit? Warum funktioniert das auf EU-Ebene so schlecht? Wer hat da Interesse daran, das zu verhindern?
Ich glaube, wir haben ein dominierendes Verständnis von der Transformation der Wirtschaft in Richtung Dekarbonisierung, das planwirtschaftlich ist. Ein Beispiel dafür ist die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen. Da haben wir gesagt, wir gehen so vor, also wie kriegen wir es hin, dass die Wirtschaft nachhaltiger wird? Wir entwickeln eine Liste aller wirtschaftlichen Aktivitäten und in einem politischen Prozess entscheiden wir dann, was ist nachhaltig und was nicht. Was soll also weiter Finanzierung bekommen und was nicht? Das ist ein klassisch planwirtschaftliches Verfahren. Das hat man eigentlich nur in der Sowjetunion gemacht, dass man solche langen Listen wirtschaftlicher Aktivitäten aufgestellt hat. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Aber der Glaube an die Planwirtschaft hat dazu geführt, dass man das so macht. Dann, wenn man das so macht, dann gibt es natürlich sofort Interessengruppen. Zum Beispiel die Unternehmen, die damit verbundene Bürokratie, die Zertifizierung, die Überprüfung dieser Dinge betreiben. Und die setzen sich dann dafür ein, dass immer mehr Bürokratie kommt, immer mehr Bürokratielasten.
Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, sowas?
Genau, das ganze Berichtswesen, ESG, genau das gleiche, ESG-Berichterstattung, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Ausdruck dieser Planwirtschaft ist auch die Energieeffizienzgesetzgebung, die ja den gesamten Energieverbrauch deckelt. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen ökonomischen Grund, den gesamten Energieverbrauch zu deckeln, ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt grüne Energie ist oder nicht. Ganz im Gegenteil, liegt ja eine der Chancen der Energietransformation Richtung Dekarbonisierung darin, dass man Zeiten haben wird, in denen man sehr viel Energie zur Verfügung hat. Und diese Energie, man hätte ja gerne das energieintensive Industrien der Zukunft, viel was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat zum Beispiel, dass die das Ganze nutzen können. Na, jetzt geht aber die EU hin und erlässt tatsächlich ein Gesetz, das wird genannt Energieeffizienzgesetz, das müsste aber heißen Energieverbrauchsdeckelungsgesetz. Das ist einfach Gesetzgebung, die wirtschaftlichen Schaden anrichtet und bei der man offenbar nicht 5 Minuten darüber nachgedacht hat, was man da eigentlich tut.
Sind das denn unterschiedliche Interessen der Länder, irgendwie, die das verhindern? Oder ist das ein Bürokratismus oder eine Vorgehensweise, die nicht überdacht wird, so wie Sie das gerade so ein bisschen vorstellen?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Partikularinteressen, Ideologie und planwirtschaftlichem Denken, das in Europa dominiert und der Glaube daran, dass man eben mit bürokratischer staatlicher Steuerung die Herausforderungen der Zukunft besser bewältigt als mit einer vernünftigen Kombination aus Regulierung und Märkten. Mario Draghi hat das ja zusammengefasst in seinem Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit Europas und hat gesagt, wir haben in den letzten 15 Jahren 13.000 Rechtsakte erlassen. Das sind ungefähr jeden Tag 8, auch samstags und sonntags. Kein Mensch kann vermitteln, dass das vernünftig ist. Wir brauchen also weniger staatliche Aktivität, weil sie Schaden anrichtet.
Es gibt ja neue Vorschläge auf dem Tisch hier in Deutschland. Ob sie jetzt noch umgesetzt werden mit der kaputten Ampel, sicherlich nicht. Einer von Herrn Lindner und einer von Herrn Habeck. Also Herr Habeck hat vorgeschlagen, dass es Anreize geben soll, 10% auf Investitionen. Herr Lindner hat vieles vorgeschlagen. Letztlich fordert er, die Unternehmenssteuersätze zu senken. Welches halten Sie für zielführender? Welchen Vorschlag?
Ja, Herr Habeck und Herr Lindner liegen hier gar nicht weit auseinander. Der eine hat gesagt, wir müssen private Investitionen fördern durch eine Investitionsgutschrift. Der andere sagt, wir müssen das fördern durch Steuersatzsenkung. Beides senkt die Steuerlast auf Unternehmensinvestitionen und weist in die gleiche Richtung. Ob man jetzt da einen Steuerzuschuss nimmt oder eine Steuersatzsenkung, das würde ich sagen, ist sekundär. Es spricht schon viel dafür, beschleunigte Abschreibungen zu nehmen. Das wäre ein drittes Instrument oder auch Steuergutschriften zu nehmen, weil die quasi direkt die Investitionen in Deutschland adressieren. Eine Steuersatzsenkung adressiert Investitionen in Deutschland, aber auch Einkünfte aus dem Ausland. Aber das sind Details. Beide sind sich einig, dass die Steuerlast auf Unternehmen oder auf Investitionen gesenkt werden sollte, damit hier mehr investiert wird. Die Frage ist natürlich, wie wird das Ganze finanziert? Ich glaube, da liegen die beiden auseinander. Ja. Die beiden liegen auch auseinander in dem ganzen Bereich der Dekarbonisierungspolitik. Habeck sitzt hier eher auf, ich sage mal, zielgerichtete Subventionen oder Anreize in bestimmten Bereichen, die sehr stark steuern, während Christian Lindner sagt, lasst uns mal einen CO2-Preis erheben und dann soll die Wirtschaft sich selbst daran anpassen. Wie immer sie das jetzt im Detail macht, dann wird's billiger, dann wird dieser Transformationsprozess billiger. Also aus ökonomischer Perspektive würde man sagen, Lindner ist hier auf dem richtigen Weg, einfach weil ein CO2-Preis das effizientere Instrument ist. Man muss aber an das Konzept von Christian Lindner auch die Frage richten, ist dann auch wirklich einberechnet, dass dieser CO2-Preis steigt? Zumindest seine Partei hat ja etwa, als der Benzinpreis so anstieg, in der Krise gefordert, dass man die Steuern auf Benzin senkt. Wir reden hier tatsächlich über Steigerung von Energiepreisen. Derartige Kostensteigerungen kriegen wir natürlich auch mit dem Habeck-Konzept. Und zwar noch größere, weil man dort eben kleinteiliger und steuernder eingreift, was am Ende teurer ist. Aber auch hier denke ich, ist ja eine gemeinsame Bereitschaft zu erkennen, dass man den Klimaschutz umsetzen will. Jetzt geht es wieder um Details, wie macht man es und ist es sinnvoll, bei dem Ziel 2045 zu bleiben? Das wäre sicherlich Habecks Position, oder sollte man auf 2050 gehen, weil Lindner argumentiert, das deutsche 2045er Ziel, das dient dem Klimaschutz nicht. Die europäischen Emissionen sind genauso hoch, wenn wir auf 250 gehen, was auch zutrifft. Also da geht es ja auch teilweise um Fragen der politischen Signale, die man geben wird. Aber ich denke auch, das sind Dinge, über die kann man sprechen und über die kann man sich einigen. Die großen Differenzen bestehen bestimmt im Bereich der Verschuldung. Sollen wir also...
Genau, lassen Sie uns gleich nochmal darüber. Ja. Eine Frage noch dazwischen. Ja. Was mich interessieren würde, warum kommen diese Vorschläge denn so spät? Waren denn beide sich des Bruchs schon bewusst und gesagt haben, wir machen jetzt noch mal ganz kurz ein Konzept, was wir eigentlich immer mal machen wollten, vielleicht mal einen klugen Vorschlag?
Ich verstehe das so, was die beiden jetzt im Detail bewegt hat, damit relativ spät zu kommen, weiß ich nicht. Aber wir müssen natürlich sehen, dass diese Verfinsterung der wirtschaftlichen Situation, die ist eingetreten in den letzten beiden Jahren. Es gab einen Koalitionsvertrag und der war im Grunde hinfällig nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Spätestens da war klar, also so wie wir es geplant haben, können wir all diese Dinge nicht umsetzen. Christian Lindner hat ja vor kurzem gesagt, man hätte eigentlich neu verhandeln müssen. Und das ist wahrscheinlich richtig, wenn man damals neu verhandelt hätte nach dem Verfassungsgerichtsurteil, dann wären wahrscheinlich diese Differenzen auch schon zutage getreten. Das eben in Verbindung mit der wirtschaftlichen Lage, die sich eben verdüstert hat, ist es dann doch eben immer klarer geworden, die Unternehmen investieren nicht in Deutschland oder viel zu wenig. Und wir müssen etwas Grundlegendes ändern. Ich denke, man hat lange versucht, mit dem Urteil, mit den reduzierten Finanzspielräumen umzugehen. Und das ist am Ende nicht gelungen. Und dann ist es zu diesem Bruch gekommen.
Genau, dann sind wir bei der Schuldenbremse. Das war ja, glaube ich, irgendwie das hauptsächlich, was rauf und runter diskutiert worden ist. Christian Lindner, der Hüter der Schuldenbremse, und andere, die gesagt haben, das muss unbedingt aufgebrochen werden. Wir brauchen, wie auch immer man es nennt, Sonderhaushalt oder einfach Aufhebung der Schuldenbremse. Daran ist es jetzt nun mal letztlich gescheitert. Letztlich ist es an der Finanzierung gescheitert. Wenn man gerade schon Ideen entwickelt hat, die sich zumindest nahe kommen, aber das bei der Finanzierung ging es dann nicht mehr.
Naja, vielleicht ist jetzt die Koalition, also auf einer grundsätzlichen Ebene ist sie wahrscheinlich an der Schuldenbremse insofern gescheitert, als eben das Bundesverfassungsgerichtsurteil wirklich die enormen Druck natürlich ausgeübt hat und man hat sich nicht wirklich einigen können, wie man darauf reagiert. Jetzt war ja ganz am aktuellen Rand der Vorgang einer, in dem der Bundeskanzler plötzlich von Lindner verlangt hat, dass er eine Notlage, Haushaltsnotlage ausruft. Davon war ja vorher gar nicht die Rede und damit war klar, das wusste auch der Bundeskanzler, dass Lindner dem nicht zustimmen kann.
Genau, die Umgehung der Schuldenbremse.
Ja. Genau, aber es ging ja da nur um einen kleinen Betrag. Es ging ja nur um 3 Milliarden, wenn ich jetzt recht im Kopf habe. Beziehungsweise wollte man die Notlage ausrufen mit dem Argument, wir müssen der Ukraine helfen. Und damit wollte man Finanzspielräume gewinnen, um andere Haushaltslöcher zu stopfen. Und da Lindner sich festgelegt hatte, politisch darauf an der Schuldenbremse festzuhalten, konnte er das nicht machen. Er konnte es wohl auch deshalb nicht machen, weil damit eben erhebliche Verfassungsrisiken verbunden sind. Das ist ja nicht überraschend, dass wir der Ukraine helfen müssen. Insofern ist die Frage, rechtfertigt das eigentlich finanzpolitisch das Ausrufen einer Haushaltsnotlage? Und inhaltlich sehen wir ja hier, dass da nur vordergründig eine Haushaltsnotlage für die Ukraine geplant war. Es ging ja tatsächlich darum, ganz andere Haushaltslöcher zu stopfen. Das zeigt, man könnte sagen, das zeigt, wie wichtig die Schuldenbremse ist, weil sonst eben Mittel umgeleitet werden. Also in Sonderhaushalte, wenn man jetzt die Spielräume erweitert, dann schiebt man Dinge aus dem Kernhaushalt in diese Sonderbereiche und stopft dann andere Löcher, weil man eben die Mittel nicht einsparen will. Aber wir kehren immer wieder zu diesem Punkt zurück. Es gibt eben das eine wirtschaftspolitische oder finanzpolitische Konzept, das sagt, wir sollten anstehende Herausforderungen mit Schulden angehen. Und dem steht das Konzept gegenüber, für das eben Herr Lindner steht, dass man sagt, wir müssen das Ganze mit Umschichtungen im Haushalt hinbekommen.
Und genau, Deutschland ist ja ganz allein mit dieser Sichtweise auf weiter Flur, wenn man in die USA guckt, dann sieht es komplett anders aus und wird jetzt mit Donald Trump sicherlich nochmal verstärkt werden. In Frankreich sieht es anders aus, in Italien sieht es anders aus, in vielen Ländern sieht es anders aus. Es wird immer wieder gesagt, wir sind diejenigen, die sparen, unsere Infrastruktur ist marode und am Ende zahlen wir die Schulden von allen. Ist das ein populistisches Narrativ oder ist es tatsächlich so? Könnte es tatsächlich so sein?
Genau, ich glaube, da muss man etwas aufpassen. Also zunächst mal wird da gleichgesetzt in dieser Debatte Schulden mit Investitionen. Das ist der erste Fehler. Also die Vorstellung, wenn wir die Schuldenbremse lockern, bekommen wir mehr Investitionen. Das ist eine Illusion. Das können wir daran erkennen, dass der Zeitraum, in dem die Investitionen in Deutschland am niedrigsten waren, nämlich der Zeitraum zwischen 2000 und 2009, das war eine Zeit, da hatten wir gar keine Schuldenbremse. Daran können wir erkennen, dass es keine große Präferenz des politischen Prozesses für Investitionen gibt, sondern für Konsum. Das heißt, es gibt viele Begehrlichkeiten, Goodies zu verteilen. Und wenn man einfach die Schuldenbremse lockern würde, dann würde man nicht mehr Investitionen bekommen. Dafür spricht jedenfalls diese Erfahrung, sondern man würde mehr Konsum bekommen. Die eigentliche Frage ist also die, wie kriegen wir es denn hin, dass die Politik zukunftsorientierter sich verhält. Und das schaffen wir nicht, indem wir die Schuldenbremse lockern, sondern wir müssen es eben hinbekommen, dass wirklich Finanzspielräume eingesetzt werden, verwendet werden für öffentliche Investitionen oder für Dinge wie Digitalisierung, jedenfalls für Ausgaben mit investivem Charakter. Und dass man das hinbekommt, das muss man, meine ich, mitbedenken, wenn man über Veränderungen redet. Meine Idee dazu wäre, dass die Regeln, die wir heute haben in der Verfassung, dass die ausreichend sind dafür. Und das ganze Verfahren würde ich mir so vorstellen. Schritt Nummer eins. Wir brauchen, wenn die Politik mehr Wachstum erreichen will in Deutschland, brauchen wir Veränderungen im regulatorischen System und bei der Bürokratie. Das kostet nichts. Ist aber sehr mühsam politisch. Wenn wir jetzt einfach die Schuldenbremse beseitigen, wird sich darum niemand mehr kümmern, sondern alle Welt wird sich nur darauf konzentrieren, dieses schöne Geld auszugeben. Denn Schulden machen ist ja leicht für die Politik. Auch deshalb ist es so beliebt. Das ist ja viel leichter, als zu verhandeln, wie man knappe Mittel verteilt oder an diesen Regulierungen zu arbeiten. Deshalb wäre es für mich ganz wichtig, also drei Schritte zu gehen. Nummer eins, Abbau von Bürokratie geht meines Erachtens nur über das Abschaffen ganzer Gesetze, vielleicht sogar auch Behörden. Nicht durch kleinteilige Bürokratieabbaugesetze, die neu ansetzen. Zweiter Punkt, was politisch auch schmerzhaft, aber unbedingt notwendig ist, sind Umschichtungen im Haushalt. Wir müssen priorisieren. Die Vorstellung, wir könnten die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, die Investitionsbedarf auch im Verteidigungsbereich bewältigen, ohne auf irgendwas zu verzichten, das ist Wunschdenken. Das klappt nicht. Es ist wichtig, dass wir umschichten im Haushalt. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das so weit gehen muss oder kann, dass man damit wirklich die Investitionsbedarfe volldeckt. Ich glaube, im dritten Schritt sollte man sich zusammensetzen und sagen, wenn wir eins und zwei erledigt haben und nur dann nehmen wir auch einen Teil Schuldenfinanzierung im Rahmen eines Sondervermögens. Und das sollte dann sich über mehrere Jahre erstrecken, zum Beispiel 10 Jahre. Und in diesem Sondervermögen ist dann auch klar, da werden nur Investitionen finanziert.
Sprich, Planungssicherheit über die Zeit.
Genau, Planungssicherheit über die Zeit, Verstetigung über die Zeit, klares Signal an die Wirtschaft und dabei muss man dann darauf achten, dass es nicht so läuft, dass aus dem Kernhaushalt die Ausgaben in dieses Sondervermögen verlagert werden, sonst wird ja doch wieder auf Pump mehr konsumiert, sondern man muss wirklich, deshalb ist die Umschichtung im Kernhaushalt so wichtig. Also im ersten Schritt Investitionen, prioritäre Ausgaben im Kernhaushalt stärken, andere Ausgaben reduzieren, das schmerzt. Da reden wir über den Anstieg der Renten in Zukunft, da reden wir über Sozialleistungen, da reden wir über Subventionen auch für die Wirtschaft, vielleicht auch über das Steuersystem. Wir müssen darüber reden, ob alle Steuervergünstigungen, die wir so haben, auch für durchaus Leute, die zu den Besserverdienenden gehören, ob die eigentlich so sinnvoll sind und so fair und zu halten sind. Aber diesen Schritt müssen wir erst gehen. Das ist mühsam für die Politik, viel mühsamer als Schulden machen. Schulden machen ist leicht, deshalb ist es auch so beliebt und deshalb haben wir die Schuldenbremse und deshalb müssen wir auch an ihr festhalten. Also das Sondervermögen ist der dritte Schritt, nicht der erste.
Es gibt ja Prognosen, zumindest was die Politik anbetrifft. Da sieht man sehr deutlich, wir steuern auf eine große Koalition zu, möglicherweise im nächsten Jahr. All das, was Sie jetzt gerade vorgeschlagen haben, ist das dann mit einer großen Koalition zu machen?
Das ist eine offene Frage. Ich würde hoffen, dass das zu machen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das zu machen ist, aber es gibt keine Garantie. Wenn das nicht zu machen ist, dann muss man sich einen anderen Weg ausdenken oder man muss eben damit rechnen, dass Deutschland seine Probleme nicht lösen wird. Das ist durchaus ein Szenario, das leider nicht unrealistisch ist, dass wir uns weiter so durchwursteln, dass wir aber weder die dringenden Verteidigungsbedarfe noch die Infrastrukturinvestition noch die Digitalisierung leisten. Das ist durchaus ein Szenario, das droht. Mario Draghi hat ja in seinem Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit darüber gesprochen, dass Europa vielleicht keine dieser Zukunft Aufgaben bewältigen wird. Das ist eine Gefahr, ist aber durchaus kein unrealistisches Szenario, das stimmt.
Welchen Part bekommen die Unternehmen? Unternehmen inklusive Arbeitnehmer und alle zusammen. Man sieht ja jetzt bei VW, die Automobilindustrie hat sicherlich ja gerade eine der härtesten Aufgaben zu bewältigen, sieht man Einschnitte ganz drastisch. 10% Lohnverzicht. Auf der anderen Seite die IG Metall mit 7% Lohnwachsforderung. Also da geht die Schere noch sehr, sehr weit auseinander. Nochmal die Frage, bei einem solchen Szenario, was würden Sie denken, was müssten die Unternehmen leisten und die Arbeitnehmer?
Ja, ich glaube, kurzfristig wird man damit umgehen müssen, dass der Kuchen kleiner wird und dass die Verteilungskämpfe sich verschärfen. Das sehen wir jetzt bei VW. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder man rauft sich zusammen und ist in der Lage, diese Verteilungskämpfe konstruktiv zu lösen, damit meine ich ohne große Streiks und Konflikte, oder das Ganze geht eben, mündet in destruktiven Konflikten, also langen Streits, das beschleunigt dann den Niedergang und macht den Kuchen noch kleiner. Also es kommt auf die Fähigkeit an, miteinander in einer solchen Situation über Lastenverteilung zu verhandeln. Ich denke, die Wirtschaft muss aber auch nachdenken über ihre eigene Governance. Wenn wir uns VW anschauen, da ist vieles auf die lange Bank geschoben worden. Wir haben bei VW einen starken staatlichen Einfluss. Man fragt sich, warum muss eigentlich der Staat Autos bauen? Es gibt keinen überzeugenden Grund, dass der Staat sich da engagiert. Das heißt, es würde schon helfen, wenn VW seine Governance ändern würde und wenn der Staat sich zurückziehen würde. Das hat aber langfristige Wirkungen. Wir brauchen derzeit, und das gilt vielleicht für die Wirtschaft insgesamt, wir brauchen Umstrukturierung in der Wirtschaft und das erfordert, Ressourcen aus Bereichen zu entfernen, die schrumpfen.
Die Industrialisierung, würden Sie sagen, das ist in Ordnung?
Ja, es geht erstmal nicht um die Industrialisierung, sondern um Strukturwandel in der Industrie. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen und brauchen vielleicht schon lange einen flexibleren Kapitalmarkt, in dem man Unternehmen übernehmen kann. Unternehmen, die unproduktiv sind, die geringe Margen erwirtschaften, müssen übernommen und zerschlagen werden. Und damit nicht, weil das schön wäre, das ist sehr unangenehm oft für die Betroffenen, aber so wird Kapital eben in produktive und in Zukunftsbereiche geleitet. Wir brauchen mehr Flexibilität im Kapitalmarkt, sodass mehr Neues entsteht. Ein Unterschied zwischen den USA und Europa ist, dass in den USA eben viel, viel mehr neue Unternehmen entstehen. Die größten Unternehmen der Vereinigten Staaten sind sehr jung. In Deutschland und in Europa sind die alle uralt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also in Zeiten des Strukturwandels braucht man mehr Verantwortung, mehr Veränderungsbereitschaft, mehr Flexibilität und mehr Bewegung. Und wir sind gerade in Deutschland nicht so gut darauf eingestellt, diese Bewegung zu leisten. Dabei haben wir da durchaus Chancen, wenn wir an den breit gefächerten deutschen Mittelstand, an die Hidden Champions denken. Wir haben sehr, sehr produktive Unternehmen, aber die brauchen Ressourcen. Die müssen expandieren können und dafür müssen andere schrumpfen. Das ist jetzt der Industriesektor. Ob sich das Ganze dann äußert in einer Verlagerung Richtung Dienstleistungen, was ja Deindustrialisierung bedeutet, das ist dann eine zweite Frage. Das kann auch so ausgehen, das muss ich aber am Markt entscheiden.
Genau, Sie sagten, wir brauchen mehr Innovation. Innovation wäre ja auch eine Start-up-Szene, die hier in München vielleicht durchaus erkennbar ist oder vielleicht auch Herrn Schwarz bei Lidl, da in Heilbronn, aber es eben so ganz punktuell. Warum haben wir es nur punktuell? Warum ist das nicht in unserer Kultur verankert?
Ja, wir sind eine wenig kapitalmarktorientierte Wirtschaft. Wir sind also stark bankenorientiert. Die Unternehmen finanzieren sich über wirtschaftliche Aktivität, wird über Banken finanziert oder sogar in Familienunternehmen ohne große Kapitalmarktkontakte. Und das ist eine Struktur, die durchaus Stärken hat. Zum Beispiel in Familienunternehmen ist es so, dass eben das Prinzipalagentenproblem zwischen Eigentümern und Managern geringer ausgeprägt ist als zum Beispiel in kapitalmarktnotierten Unternehmen, dass vielleicht auch das Langfristdenken stärker ausgeprägt ist als in kapitalmarktorientierten Unternehmen. Aber eben wenn es darum geht, Ressourcen umzuleiten, den Strukturwandel voranzutreiben. Da haben wir eben gegenüber jetzt den USA oder vielleicht auch Großbritannien, aber vor allem den USA eben den Nachteil, dass bei uns wenig Kapitalmärkte und vor allem Risikokapitalmärkte zur Verfügung stehen. Wir haben überhaupt eine weniger flexible Wirtschaft, wir haben einen weniger flexiblen Arbeitsmarkt. Wenn man neue Unternehmen gründen will, dann muss man Leute einstellen, aber auch schnell wieder entlassen können. Das passt nicht zu unserem Arbeitsmarktrecht und zu unserem Kündigungsschutz. Also wir sind da nicht so gut aufgestellt. Und es wäre schön, wenn sich das verändern würde. Mario Draghi hat auch darauf hingewiesen, 30% aller erfolgreichen Start-ups verlassen Europa nach einer gewissen Zeit, wenn die Erfolg haben, weil die Bedingungen hier nicht gut sind für Wachstum. Und daran müssen wir etwas ändern.
Könnte es noch mal ganz kurz einen Satz zum Mittelstand, den hochgelobten Mittelstand. Sie haben schon gesagt, wir haben Hidden Champions hier zulande, die tatsächlich letztlich die deutsche Wirtschaft ausmachen, mehr als die DAX-Unternehmen, die großen Unternehmen. Könnte es vielleicht auch sein, dass der Mittelstand die Digitalisierung verschlafen hat?
Das denke ich nicht. Klar, es ist herausfordernd, vor allem für kleinere Unternehmen, aber die Hidden Champions sind teilweise sehr groß. Auch Familienunternehmen sind teilweise sehr groß. Die haben die Digitalisierung, glaube ich, nicht verschlafen, aber sie brauchen Partner. Und ich glaube, insbesondere die Kombination aus neu gegründeten, auch Digitalunternehmen und dem etablierten Mittelstand, das ist eine Geschichte, die sehr viel Potenzial hat und die kommen muss. Aber wir haben viele mittelständische Unternehmen und Hidden Champions, denen es immer noch sehr gut geht. Die sind allerdings alle auch global unterwegs und die entwickeln sich digital vielleicht auch eher in den USA, wenn es dort eben mehr Startups gibt, wenn es dort mehr digitale Kompetenz ist, wenn es dort weniger einengende Regulierung gibt durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, durch die AI Act, haben wir uns selbst Fesseln angelegt. Da ist viel mit guten Absichten gemacht worden, aber dadurch ist es einfach unattraktiv, digitale Geschäftsmodelle in Europa zu entwickeln. Und deshalb gehen auch die Hidden Champions vielfach in die USA. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber die Potenziale, die wir hier haben, die sind schon noch da.
Lassen Sie mich das mal ein bisschen zusammenfassen. Müssen wir denn, oder Sie zusammenfassen lassen natürlich, müssen wir den Gürtel enger schnallen? Also bedeutet das irgendwie all das, was Sie gerade dazu beigetragen haben und gesagt haben, um diese Transformation zu schaffen, bedeutet das, wir müssen den Gürtel enger schnallen? Es gibt ja nun auch Leute, die fordern gerade die Viertageswoche, das bedingungslose Grundeinkommen. Also es gibt auch ganz andere Diskussionen, die hierzulande geführt werden. Wo stehen wir denn da?
Genau, also wenn wir möchten, dass diese Wachstumsschwäche Europas, die ja schon lange da ist, dass die aufhört, die jetzt insbesondere in Deutschland da ist. Wenn wir wollen, dass sie aufhört, dann müssen wir mehr leisten und in diesem Sinne und mehr investieren und in diesem Sinne den Gürtel enger schnallen, das stimmt.
Also kein bedingungsloses Grundeinkommen, 4 Tage Woche, nein.
Ja, das kann man machen, aber nicht, wenn man in seiner Wirtschaftsleistung wachsen möchte. Das kann man machen, wenn man das in Ordnung findet, zu schrumpfen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass dazu wirklich eine Bereitschaft besteht bei der Bevölkerung, weil das ja auch heißt, man kann nicht mehr mithalten mit der technischen Entwicklung, mit der Gesundheitsversorgung. Beim Sozialstaat muss man dann harte Einschnitte durchführen. Ich glaube nicht, dass das ist, was eine Mehrheit in Deutschland will. Und wenn man das nicht will, dann müssen wir mehr leisten.
Lassen Sie mich eine Frage noch zum Abschluss fragen. Ökonomen tun sich ja immer leicht, ja? Die können schön den Finger in die Wunde legen. Sie müssen ja nicht erstens nicht gewählt werden und zweitens, Sie müssen das ja auch nicht ausführen. Ist das denn so?
Ja, das stimmt. Ökonomen müssen nicht gewählt werden und können alle möglichen Dinge fordern. Deshalb bin ich auch der Meinung, die Ökonomen, und ich versuche das auch selbst zu tun, man sollte nicht allzu viel fordern, sondern vielleicht eher auf Zusammenhänge hinweisen. Deshalb sage ich auch, eine Gesellschaft kann sich entscheiden, auf künftiges Wachstum zu verzichten. Und das tut man, wenn man eben stark auf 4-Tage-Woche und andere Dinge zusteuert. Daran ist ja, will man als Ökonom auch sagen, daran ist jetzt im Prinzip nichts Verwerfliches. Es hat eben nur die Konsequenz, dass man dann auch auf Konsum verzichten muss. Und das möchten die wenigsten. Das muss also konsistent sein. Ich habe den Eindruck, in Deutschland würden viele Leute gerne weniger arbeiten, aber weniger konsumieren möchte niemand. Das passt nicht zusammen.
Eine letzte Frage noch. Und zwar als Ökonom, gibt es denn irgendwann mal für Sie persönlich die Zeit, wo Sie sagen, jetzt lasse ich den Ökonom in mir mal ruhen, jetzt mache ich mal was ganz anderes und was ist das? Also wann haben Sie Feierabend?
Oh, aber absolut. Ich gehe gerne ins Theater und ich lese auch gerne. Ich gehe gerne wandern, Skifahren. Also ich habe alle möglichen Beschäftigungen, die haben nichts mit Ökonomie zu tun.
Und da ist der Kopf dann auch frei?
Ja, ich bemühe mich. Also ganz kann ich mich aus der Sache nicht lösen, aber ich bin stets bemüht, das hinzukriegen.
Den Kopf einmal ganz frei zu bekommen, das ist in Zeiten wie diesen besonders schwierig. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Nichtsdestotrotz will ich mir das für die nächsten Wochen unbedingt vornehmen. Auszeiten sind nämlich besonders wertvoll. Damit sind wir am Ende der 81. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.